Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wir feiern heute noch das letzte Mal Gottesdienst, bevor das Stadtteilzentrum geschlossen wird. Und ich freue mich, dass wir das tun können. Und ich freue mich, dass Gott uns heute auch nochmal begegnen möchte. Ich bete mit einem Psalm, Psalm 119, Vers 154. Herr, führe unsere Sache und erlöse uns. Belebe uns nach deinem Wort. Jesus, wir sind gekommen, weil wir dich hören wollen, weil wir dein Wort brauchen und weil du uns neu beleben kannst. Herr, ich bitte dich, dass wir ganz auf dich hören dürfen, Herr. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Leben. Amen. Ja, als ich das letzte Jahr, Ende letztes Jahres, die Predigtreihe vorbereitet habe, wusste ich noch nicht, was auf uns zukommen wird, was uns begegnen wird. Das Thema heute ist Schrecken der Seele und das Thema habe ich gewählt, unabhängig von der Krise, die uns gerade umgibt. Und doch passt es irgendwie gerade in die heutige Zeit rein. Schrecken der Seele. Schrecken der Seele, was ist das? Ich meine damit, wenn uns plötzliche Dunkelheit umgibt, wenn Finsternis auf uns hineinbricht, wenn Angst und Schrecken uns überfällt. Schrecken der Seele, das könnte sein, wenn ein Krieg kommt. Es könnte sein, wenn eine Seuche sich breit macht, aber es könnte auch eine ganz normale seelische Not sein, die vielleicht der eine oder andere von euch schon erlebt hat. Als ich vor 6,5 Jahren frisch zurück aus meinem Missionseinsatz aus Kenia und Äthiopien zurückkam, ein Jahr Vorbereitung hatte für mein Studium, Schule, kam es plötzlich über mich. Ich hatte ein anstrengendes Jahr hinter mir. Ich habe viel gelernt. Ich habe in der Gemeinde diverse Hauskreise aufgebaut. Ich habe noch viel gearbeitet. Und Ende Jahr kam so, wo alles irgendwie in Brüche ging und auf einmal überfiel mich so ein Schrecken der Seele. Ich wusste nicht, was das war. Ich kannte das nicht von vorher. Ich war mir es gewohnt, vor Menschen zu reden. Das ist nicht meine Sache. Ich bin eher introvertiert. Aber ich habe mir das schon angeeignet, auf Menschen zuzugehen, die ich noch nicht kannte, mit Menschen zu reden, die ich nicht kannte. Ich habe mir das angeeignet. Ich habe schon vor 3000 Menschen geredet. Ich habe in Kenia jeden Tag gepredigt und plötzlich war ich zu nichts mehr fähig. Ich konnte nicht mal mehr mit Menschen reden. Mit Menschen, die ich kannte, ich konnte nicht mehr auf sie zugehen. Ich konnte nicht mehr außer Haus gehen. Nicht mehr in die Gemeinde. Es fiel mir sehr schwer zu beten und Bibel zu lesen. Ich hatte Angst, Angstzustände. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und ich wusste gar nicht, vor was ich Angst hatte. Ich hatte einfach Angst. Ich wusste, ich bin Christ. Ich wusste, Jesus liebt mich. Ich wusste, Gott ist da. Ich bin in Gottes Hand. Ich hatte keine Angst vor dem Tod, weil ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, ich weiß, wo ich hinkomme. Und trotzdem, ein Schrecken der Seele überfiel mich. Ein völlig ungewohntes Gefühl. Und mit der Zeit, ich konnte nicht mehr schlafen, mehrere Tage ging das. Und plötzlich dachte ich so, hey, ich weiß, wenn du mehrere Tage nicht schlafen kannst, 1, 2 Wochen nicht schlafen kannst, dann wirst du nicht so müde, dass du plötzlich einschläfst, sondern du kannst sterben daran. Und dann kam plötzlich die Angst, dass ich doch noch sterben könnte, einfach weil ich nicht schlafen kann. Und ich hatte keine Angst vor dem Tod, aber ich hatte Angst davor, aus Angst zu sterben. Irgendwie dumm. Schrecken der Seele überfiel mich und ich wusste nicht, was das war und wie das kommt. Schrecken der Seele, das kann uns alle treffen. Und ich möchte heute mit euch eine Begebenheit von Abraham erzählen, der auch so eine Schrecken der Seele erlebt hat. Und ich lese daraus aus 1. Mose 15. Ich lese nicht ganz alles, ich lese nur 1 bis 12, 1 bis 6 und dann ab 12 noch den Rest. 1. Mose 15, 1 bis 6 und dann ab 12. Da heißt es, nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham sprach zu Gott, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast keine Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er, Gott, führte Abraham hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Springen zu Vers 12, da heißt es, und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Nachkommen ein Fremdling sein wird, in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie doch zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großem Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen. Schrecken der Seele überfiel Abraham. Abraham, wir haben es letzte Woche gehört, Abraham, der ein Mann Gottes war, der viel mit Gott erlebt hat, der letzte Woche noch sein Neffe Lot von den Königen befreit hat, der Krieg geführt hat, der dem Gott der Gerechtigkeit, Melchisedek, begegnet ist, dem König des Friedens, dem König der Gerechtigkeit, der gesegnet wurde von diesem Melchisedek, der ihm gesagt hat, Gott wird dir alle Feinde in deine Hand legen. Dieser Mann Gottes, er war ein gläubiger Mann, er folgte Gott nach, und Schrecken der Seele überfiel ihn. Finsternis brach ein. Schrecken der Seele ist kein Zeichen von Gottlosigkeit. Jeder von uns kann es treffen. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von einem Puritaner, von Thomas Goodwin. Er sagt, auch jemand, der wirklich gottesfürchtig ist und dem Herrn gehorcht, kann dennoch in einen Zustand der Finsternis geraten, ganz ohne Licht. Und es kann geschehen, dass er viele Tage, viele Jahre in diesem Zustand bleibt. Ja, Schrecken der Seele, Finsternis, Dunkelheit, kann auch uns Christen überfallen. Es kann von außen kommen, wie gesagt, durch Krieg und Not, durch Seuchen und Pest, aber es kann auch aus dem Nichts im Innern uns treffen, wenn Angstzustände plötzlich über uns fallen. Das Interessante ist, dass Gott ein Gott ist, der uns ernst nimmt. Er kennt unsere Situation, unser Gemütszustand, und er begegnet uns so, wie wir sind. Mit unserem Schrecken der Seele möchte Gott uns begegnen. Und Abraham, der hatte offensichtlich eine dunkle Nacht. Deswegen kommt Gott zu ihm und sagt: Abraham, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und ein großer Lohn. Gott sagt nicht zu ihm: Abraham, wieso hast du Angst? Leute, die mir nachfolgen, die sollen keine Angst haben. Die wissen, dass sie keine Angst brauchen müssen. Nein. Er begegnet ihm und sagt: Hey, fürchte dich nicht. Ich bin da. Ich bin dein Schild und ein großer Lohn. Zunächst einmal nimmt Gott Abraham ernst. Er sieht ihn in seiner Not und er begegnet ihm. Als ich letzte Woche zu später Stunde, es war schon Nacht, Dunkelheit, nach Hause kam, da habe ich Hansi getroffen. Hansi ist einer, der war schon bei uns in der Gemeinde, erst 2-3 Mal. Und wir haben uns so kurz unterhalten und da habe ich gefragt: Matthias, was ist dein Lieblingsvers? Und ich habe gesagt, Galater 2,20, da heißt es: Ich lebe, aber nur nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich dahingegeben hat und der mich liebt. Und Hansi sagte mir: Ja, mein Lieblingsvers ist Jeremia 33, Vers 3. Und ich habe so gedacht: Hansi, hast du meine Predigtvorbereitung angeschaut? Jeremia 33, Vers 3, das ist auch ein Vers, der mich extrem, ja, wie soll ich sagen, begleitet hat im Leben, beziehungsweise der einen hohen Stellenwert hat in meinem Leben. Wieso? Als schreckende Seele mich überfiel. Ich habe gesagt, ich konnte nicht mehr in die Gemeinde gehen, ich konnte nicht mehr beten, ich konnte nicht mehr in die Bibel lesen. Und doch hat Gott mir 3-mal ein Vers zugesprochen, Jeremia 33, Vers 3. Und dort heißt es: Rufe mich an und ich werde dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Ich war in einem Zustand, der unglaublich für mich war. Ich wusste nicht mehr, wie es um mich steht. Ich konnte nicht mehr mich selber verstehen. Und auch Abraham ging es wahrscheinlich auch so. Ein Zustand, eine Angst, eine Dunkelheit. Er wusste gar nicht, woher das kommt. Die Bibel sagt nicht, woher das kommt. Es war einfach da. Und Gott spricht ihm zu: Ich bin da. Und das Interessante ist, Gott sagt nicht: Ich mache jetzt Licht und alles wird gut. Nein. Gott sagt: Komm aus meinem Zelt heraus und guck dir die Sterne an. Guck dir mal die Sterne an. Siehst du die Sterne? Das ist meine Verheißung an dich. Ich habe sie schon mal gesagt. Ich werde dir eine Nachkommenschaft schenken. Eine Nachkommenschaft, und die werden sein wie die Sterne. Luther übersetzt hier: Sie werden so zahlreich sein wie die Sterne. Das ist leider eine Fehlübersetzung, weil das Wort zahlreich kommt in dem Bibeltext gar nicht vor. Das ist eine Interpretation, die Luther gemacht hat. Man kann das schlussfolgern, weil Gott schon gesagt hat: Ich werde dir eine Nachkommenschaft schenken, das so zahlreich ist wie der Sand am Meer, unzählbar. Aber die jüdischen Ausleger und die altkirchlichen Ausleger, die haben schon früh gesagt: Nein, nein, hier geht es nicht nur um die Anzahl der Sterne, sondern hier geht es um viel mehr, um die Herrlichkeit der Sterne. Gott hat eine Verheißung für uns. Und Gott möchte uns begegnen in der Not, in der wir uns befinden. Und er möchte uns durch sein Wort ermutigen und stärken. So ein Schrecken der Seele hat auch Dietrich Bonhoeffer erlebt. In der Zeit, als plötzlich Wirtschaftskrise kam, Und danach kamen politische Unruhen. Das Nazi-Regime entstand und die Kirche spaltete sich. Und er stand plötzlich alleine da. Er wusste nicht mehr, welchen Christen er noch trauen kann, ob sie ihn verraten würde. Und er sagte, wenn das Wort Gottes unser einziger Schutz wird, dann können wir getrost in die Zukunft blicken. Wenn das Wort Gottes unser einziger Schutz wird, dann können wir getrost in die Zukunft blicken. Und momentan leben wir in einer Zeit schon länger voller Fake News und momentan breitet sich das auch wieder aus. Über Corona, was man machen soll, was man tun soll, was gut ist und woher das kommt, wer das initiiert hat, ob das von der New World Order initiiert wurde, wir wissen es nicht. Wir wissen auch, dass wir den Medien nicht 100% trauen können, denn die Medien haben offensichtlich die letzten Jahre auch viel Falsches geschrieben und es wurde auch publik. Wir wissen auch, dass wir dem Staat auch nicht 100% trauen können. Das wissen wir spätestens seit der DDR, wo Honecker gesagt hat, hier wird niemand eine Mauer bauen, am nächsten Tag stand die Mauer da. Wir wissen es nicht, wem wir trauen oder was wir trauen können. Wenn das Wort Gottes unser einziger Schutz ist, dann können wir getrost in die Zukunft blicken. Weil Gott will uns begegnen durch das Wort Gottes und er hat uns Verheißungen gemacht in dem Wort Gottes. Zum Beispiel Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an und ich werde dir antworten und dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du jetzt noch keine Ahnung hast. Wir wissen die Zukunft nicht und Abraham wusste die Zukunft auch noch nicht. Aber er bekam die Verheißung, deine Nachkommenschaft wird sein wie die Sterne, so herrlich wie die Sterne. Und der Galaterbrief sagt uns, diejenigen, die Gottes Wort folgen, die Werke Abrahams folgen, die ihm vertrauen, die seinem Wort vertrauen und das tun, was Gott sagt, die werden Abrahams Nachkommen sein. Die werden sein wie die Sterne. Gott macht unsere Dunkelheit nicht einfach hell. Nein, er begegnet uns in unserer Dunkelheit. Und wieso macht er unsere Dunkelheit nicht einfach hell? Er könnte es tun. Wieso zerstört er nicht einfach diesen Virus? Nimmt ihn weg. Wieso beendet er nicht einfach alle Kriege? Das fragen wir uns und wir können diese Frage nicht beantworten. Aber er sagt uns, ich traue dir das zu, dass du das kannst. Dass du in dieser Dunkelheit bestehen wirst. Dass du diese Dunkelheit aushältst. Und dass du in dieser Dunkelheit ein Stern wirst, der leuchtet für die anderen Menschen. Für die Seefahrer, die vielleicht den Weg nicht wissen. Die den Weg nicht kennen. Gott hat uns als Ebenbilder Gottes geschaffen. Als Ebenbilder seiner Herrlichkeit. Wir sind Statuen, die Gott repräsentieren. Und Gott sagt von sich in der Bibel, ich bin die Sonne. Und im Altertum wusste man, die Sterne, das sind kleine Sonnen, Abbilder von der großen Sonne. Und er sagt, ich bin die Sonne. Und ich mache dich zu einem Stern. Ich bin der König und der Gott der Herrlichkeit. Und ich mache dich zum Repräsentanten meiner Herrlichkeit. Und im 1. Königin 8, Vers 12 sagt Gott hat geredet, er wolle im Dunkeln wohnen. Ja, Gott selber, er ist das Licht. Aber Gott selber lebt in der Dunkelheit. Mein Missionsdozent hat immer gesagt, geht an die dunkelsten Orte der Welt. Warum? In der Dunkelheit scheint das Licht am hellsten. Ja, Gott nimmt die Dunkelheit nicht einfach weg die um uns herum ist. Aber Gott sendet uns in diese Dunkelheit. Er beruft uns in diese Dunkelheit. Er sagt, wenn Schrecken der Seele dich überfällt, sei es innere Not oder äußere Not, dann deshalb, weil ich dir das zutraue. Weil ich dir zutraue, dass du in dieser Not mir begegnen kannst. Weil ich dir zutraue, dass du in dieser Not ein Abbild von mir sein kannst, meine Herrlichkeit repräsentierst, mein Licht durch mich scheinen lässt, meine Liebe durch dich fließen lässt. Und weil ich weiß, du bist nicht Wonder Woman, du bist nicht Superman, aber ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Gott selbst wohnt in der Dunkelheit. Und so war es auch mit Jesus. Wisst ihr, wenn das hier das Reich des Lichtes ist und das hier das Reich der Finsternis ist, dann gibt es hier eine Hierarchie. Und ganz zu oberst im Reich des Lichts, da ist der Thron Gottes. Hier ist Jesus, der König. Und im Reich der Finsternis gibt es auch so eine Hierarchie. Und hier sitzt der Fürst dieser Welt. Hier sitzt der Widersacher Gottes, der uns niederreißen möchte, der uns Angst machen möchte durch Not, durch Krieg, durch Seuchen, durch Corona. Der uns Angst machen möchte durch Dinge, die wir gar nicht wissen, wovor wir Angst haben. Aber als Jesus Mensch wurde, hat er diesen Thron verlassen und er stieg Stufe für Stufe nieder und kam in unsere Welt hinein. Er kommt in die Dunkelheit hinein. Gott selber, das Licht. Er kommt in die Dunkelheit hinein. Aber es bleibt nicht dabei. Sondern er steigt weiter ab, weiter ab, weiter ab. Bis in den Tiefpunkt seines Lebens. Im Tiefpunkt seines Lebens hängt Jesus Christus an diesem Kreuz. Er geht in die tiefste Gottverlassenheit und ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebt am Kreuz Schrecken der Seele, Gottverlassenheit. Er geht in den Tiefpunkt dieser Welt und unseres Lebens. Und er richtet da sein Kreuz auf. Gott richtet seinen Thron auf in der Finsternis. Was heißt das für uns? Jesus ist nicht nur König in dieser Welt, sondern Jesus ist auch König in dieser Welt. Und weil Jesus in den tiefsten Abgrund ging, Schrecken der Seele erlebte, können wir ihm begegnen und wir können aussprechen, was im Korintherbrief heißt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, Totenreich, wo ist deine Macht? Indem Jesus Christus in Abgrund ging, hat er jede Macht des Teufels zerbrochen. Jeden Tod, jede Seuche, jede Krankheit und jede Angst. Dort am Kreuz trägt er alles, was uns beschäftigt. All unsere Sorgen, all unsere Ängste, all unsere Zukunft, unsere Krankheit, unsere Sünde, unsere Last. wenn wir unser Leben Gott übergeben, wenn wir ihm alles anvertrauen, unsere schreckende Seele ihm anvertrauen und sagen, Herr, ich kann nicht, ich habe Angst, ich habe Nöte, ich habe Sorgen, dann nimmt er uns ernst. Und er möchte uns begegnen und sagt, hey, ich habe diese Angst auch gehabt am Kreuz. Ich habe Schrecken der Seele erlebt. Und siehe, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Und weil ich den Tod besiegt habe, weil ich jede Krankheit besiegt habe, weil ich jede Not besiegt habe, können wir gemeinsam diese Schrecken durchleben und überwinden. Und wenn ich schon wandere im Todestal der Finsternis, muss ich mich nicht fürchten vor Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Tiefer Schrecken und Not und Finsternis überfiel Abraham. Und Gott machte nicht einfach das Licht an. Und er redete auch nicht einfach alles schön. Im Gegenteil, er sagt, hey, deine Nachkommenschaft, die werden 400 Jahre lang in der Sklaverei sein. Die werden da unterdrückt werden, auf brutale Art und Weise. Mein Volk wird leiden müssen. Gott redet nicht einfach alles schön. Und nach welchen Maßstäben kann uns das auch treffen? Leid, Krankheit und Not. Und Gott sagt nicht, hey, es wird alles gut. Das ist das, was wir normalerweise tun. Wir sagen, hey, du bist krank, nach dem Regen kommt die Sonne, alles wird gut. Alles wird schön. Mach dir keine Sorgen, es kommt alles gut. Und Gott sagt, nein, nein, es kommt Leid auf uns zu. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ich berufe euch in dunkle Orte, wo Leid herrscht, wo ihr ungerecht behandelt werdet, wo man euch verfolgt, wo man euch missachtet, wo man euch beleidigt, wo man euch Schlimmes antut. Aber ich führe euch auch wieder da hinaus. Ich führe euch wieder hinaus aus dieser Sklaverei in das verheißene Land, in das verheißene Jerusalem, in das ewige Land, in die Hoffnung, die nicht in dieser Welt ist, sondern die diese Welt übersteigt. Als Christen halten wir uns nicht fest an Dinge, die in dieser Welt sind, an unserem Leben, das in dieser Welt verankert ist, an Nahrung, an wirtschaftlichen Umständen, an Freunden, an Familie, sondern wir halten uns an den fest, der übernatürlich ist, der uns verheißen hat, hey, es wird schlimm, es wird schwierig, aber ich habe euch dahin berufen und ich traue euch das zu, weil ich dabei bin, weil ich durch euch leuchte, weil ich dir begegne, weil ich dich an der Hand nehme. Und ich führe euch da wieder raus in das himmlische Jerusalem. Wisst ihr, die Nachrichten dieser Welt sind Bad News. Wir lesen jeden Tag in der Nachricht, was alles geschieht, was alles auf uns zukommt. Die Bibel ist eine gute Nachricht. Das Wort Gottes ist Good News. Evangelium ist griechisch und heißt auf Deutsch Euf, wie gut, und Angelion, Botschaft. Und damals wurde ein Evangelium verkündet von einem Herold, von einem Botschafter, der sagt, es war Krieg, wir haben gewonnen. Evangelium ist ein Ausdruck, wenn ein Botschafter kommt und sagt, wir haben gewonnen. Wir haben den Sieg errungen. Es ist vollbracht. Und die Christen haben diesen Begriff aufgenommen und gesagt, hey, wir haben ein besseres Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus. Es ist vollbracht am Kreuz. Er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Wir haben Leben. das über diese Welt hinausgeht. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, wenn wir heute auseinandergehen und uns vielleicht nur noch in kleinen Gruppen treffen, dass wir Botschafter an Christi Stadt werden. Dass wir zu Sternen werden, die in der Nacht, in der Dunkelheit dieser Welt umso mehr sichtbar werden, wie in Uganda. Was für eine Chance, wenn das Licht, das Fake-Licht dieser Welt zusammenbricht, die Fake-Hoffnung dieser Welt zusammenbricht und wir Licht Gottes leuchten dürfen und sagen, wir bringen das Evangelium in Wort und Tat. Die frohe Botschaft, dass Jesus Christus uns eine Hoffnung gibt, die über diese Welt hinausgeht. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir müssen auch nicht kopflos sein. Wir dürfen vernünftig sein, besonnen sein. Wir dürfen Hygienestandards berücksichtigen. Wir dürfen um uns sorgen. Wir dürfen uns Vorräte anlegen. Aber wir müssen keine Angst haben. Wir müssen nicht hamstern. Wir müssen nicht gierig sein. Wir dürfen teilen. Wir dürfen unser letztes Brot abgeben. Wir dürfen im Überfluss schenken. Wir dürfen Leute einladen. Wir können auch Leute besuchen. Wir müssen nicht bei der Panik mitmachen. Das Schlimmste, was auf uns zukommt, ist nicht Corona, sondern die Folge davon. Die Grenzen werden dicht gemacht, die Wirtschaft bricht ein und die Nahrungskette wird vielleicht auch unterbrochen. Die Leute werden in Panik geraten. Was wird auf uns zukommen? Wir wissen es nicht. Ich bete darum, dass es nicht allzu schlimm wird. Und ich bete darum, dass wir als Gemeinde eine andere Botschaft bringen und sagen, Krone hat keine Macht. Jesus ist König. Er trägt die Krone. Er hat die Macht. Und für ihn würde ich sogar in den Tod gehen. Und wir machen da nicht mit, sondern wir drehen das um und bringen das Evangelium. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir vor Gott kommen und reden, Herr, du siehst unsere Not, du siehst unser Schrecken der Seele. Du siehst, was auf uns zukommt, wir wissen es nicht. Und es macht uns tatsächlich Angst. Auch mich macht es. Ich habe auch da Sorgen. Ich weiß nicht, was passiert. Aber ich bete darum, Jesus. Ich bete darum, dass du uns begegnest. Und Herr, so wollen wir bitten, dass du uns begegnest in dieser Not, dass du uns an der Hand nimmst, dass du ja, uns klar machst, dass du uns da hinein berufen hast. Herr, wir wollen dein Wort lesen, wir wollen auf dein Wort hören, wir wollen deinem Wort Vertrauen schenken und wir wollen das tun, was in deinem Wort steht, Herr. Lass uns Botschafter sein an deiner Stelle. Lass uns dein Licht, weil du die wahre Sonne bist, lass uns dein Licht leuchten in dieser Welt. Herr, wir brauchen dich. Ohne dich können wir nichts tun, aber mit dir können Berge versetzt werden. Herr, begegne du uns jetzt auch in dieser persönlichen Stille, wo wir vor deinen Thron treten. Du, Herr, bist Sieger. Amen.